Ich mache häufig Geburtstagsbesuche. Und das Standardthema ist Hauptsache gesund. Und wenn dann andere Gäste kommen, dann wünschen die vor allem alles Gute und viel Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Nicht nur jetzt, wenn die Grippewelle rollt und im vollen Gange ist, die Arztzimmer wie seit 10 Jahren nicht voll so voll sind, habe ich gelesen. Hauptsache gesund. In den Medien gibt es eine Fülle von Angeboten. MDR hat sogar eine Sendung wie unser heutiges Thema, Hauptsache gesund, habe ich jedenfalls gelesen, ich habe das noch nicht gesehen. Es gibt Gesundheitsmagazine, Beratungssendungen und ja, Hauptsache gesund. Wir sind dankbar, wenn wir gesund sind und wir können Gott Danke sagen, wenn er uns Gesundheit schenkt. Das ist ja oft so selbstverständlich. Gesundheit ist wie das Salz, das merkt man nur, wenn es fehlt. Ein Geschenk. Darum geht es, dankbar zu sein. Darum geht es, Gesundheit auch zu fördern, auch seinen Körper zu pflegen. Ja, bei manchen Christen denkt man, boah, die könnten das auch mal machen. Und vernachlässigen ihren Körper. Es gibt so eine Leibfeindlichkeit unter Christen. Aber der Körper ist, so schreibt Paulus, der Tempel des Heiligen Geistes. Darum preist Gott mit eurem Körper. Sport ist nicht verkehrt, gute Ernährung ist nicht verkehrt. Wenn ich aber mir dann anschaue, was in Fitnessstudios heute los ist, Gesundheitstracker, Optimierer, Fitnessbänder, wenn man sich das alles anschaut, was es heute alles gibt, für einige ist Gesundheit die neue Religion, das Ziel, der Lebensinhalt, Anti-Aging-Kampagnen. Es gibt heute einen Trend zur Selbstoptimierung. Ich habe eine Studie gelesen in der freien Presse, Januar, glaube ich, war das. Da geht es um die Zukunft von Gesundheit. Und da hat jemand gesagt, kluger Menschen, die haben gesagt, es wird in ein paar Jahren nicht mehr darum gehen, dass jemand krank ist und zum Arzt geht, sondern es geht darum, dass der Arzt einem sagt, wie kannst du deine Gesundheit optimieren? Und du kannst dann bestimmte Sachen tun, damit dein Level erhöht wird. Also es geht um Optimierung. Man kann die Krankenkassen natürlich auch was sparen. Nur der gesunde Mensch kann ein wirklich sinnvolles Leben führen. Das steckt hinter diesem Gesundheitswahn. Ich bin ja nicht gegen ein Fitnessstudio, auch wenn ich denke, man kann es auch im Wald machen. Aber es ist dahinter so ein Gedanke heutzutage, wer nicht gesund ist, der ist nicht normal, der passt nicht in die Gesellschaft. Der muss erstmal wieder gesund werden. Wer nicht gesund ist, lebt nicht richtig. Wenn ich sage, Hauptsache gesund, was ist, wenn ich krank bin? Bin ich dann weniger wert? Denn Gesundheit ist trotz Geld und medizinischen Fortschritt nicht machbar. Du hast kein Recht auf Gesundheit. Auch wenn wir das manchmal denken. Manfred Lütz, der sagt Folgendes, Gesundheit als höchstes Gut zu propagieren, ist eine Anleitung zum Unglücklichsein. Gesundheit ist eine wichtige Rahmenbedingung des Lebens, aber sie taugt nicht zum Lebensinhalt. Das finde ich sehr gut. Das ist eine wichtige Rahmenbedingung, aber nicht der Lebensinhalt. Meiner Meinung nach ist Glaube der Weg dazwischen, zwischen Körperverachtung und Körperkult. Gesundheit ist wichtig, zu fördern und auch Ärzte machen einen wichtigen Dienst. Aber es ist nicht das Allerwichtigste. Es ist ein Spagat. Es ist nicht das Wichtigste. Es ist nicht das Wichtigste. Der junge Kerl davon hat gut reden, denkt vielleicht jemand, der schon mehr erlebt hat als ich. Der hat auch keine Ahnung, wie es ist, wenn du mal wirklich krank bist oder jemanden kennst. Dann wirst du anders drüber reden. Gesundheit nicht das Wichtigste. Ich kann dich gut verstehen. Ich weiß nicht, wie es ist, Krebs zu haben, eine Chemo durchmachen zu müssen oder jemanden zu pflegen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn in meinem Kopf immer mehr Honig wird. Ich dement werde. Ich kann nur ahnen, wenn mir andere das erzählen. Ich habe in der Gemeinde schon einige kranke Menschen begleitet, einige im Sterben begleitet. Ich habe 1 Jahr im Sterbehospiz in Jerusalem gearbeitet. Ich bin nicht nur sehbehindert. Einige, die in der Männerbewegung dabei sind, die wissen, ich bin anfällig für sowas. Ich habe meine Schulter schon verletzt, eine Knie-OP, Arm gebrochen. Vor 10 Jahren bin ich eines Abends einfach umgekippt. Meine Frau war nicht zu Hause. Wir waren frisch verheiratet. Ich hatte kein Bewusstsein mehr, aber doch wusste ich irgendwie, ich muss aufstehen, aber ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper. Ich wusste nicht, wo ich in dem Moment bin, vielleicht eine halbe Stunde. Irgendwann habe ich gedacht, ich muss was tun, aber ich konnte nicht, ich hatte keine Kontrolle. Irgendwann ging es so langsam, ich bin zum Telefon gewankt, aber ich konnte die Tasten nicht wählen, ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe 118 gewählt, ich weiß nicht, wo man da rauskommt. Der Notarzt dachte, dass ich Drogen genommen hatte, weil ich nicht sprechen konnte. Ich habe gelallt, ich hatte keine Kontrolle über meine Zunge. Man hat mich mitgenommen, man hat alles kontrolliert, man hat mir Hirnwasser abgenommen. Alle Untersuchungen, man hat nichts gefunden, man weiß nicht, was das ist. Sprachstörung hatte ich danach immer mal wieder. Ich weiß nicht, was los ist in meinem Körper, aber ich weiß, was Todesangst ist. Wie ich an das Thema Gesundheit und Krankheit rangehe, es hat sehr viel damit zu tun, was ich selbst erlebt habe. Wie es mir selber geht und meinen Angehörigen. Und ich frage deshalb, wo stehst du gerade? Bist du gerade gesund? Bist du krank? Wer gesund ist, war einfach noch nicht lange genug beim Arzt. Jeder hat was. Bist du betroffen oder nicht? Und ich sagte, du kannst sicher sein, früher oder später ist es für dich ein Thema. Keiner ist je gesund gestorben, keiner ist ewig gesund geblieben. Und ich sage das dann ganz deutlich, ich bin krank, ich bin sterbenskrank. Ich bin dem Tod ausgeliefert seit meiner Geburt. Jede Sekunde gehe ich dem entgegen. Jeden Tag sterben Millionen, Milliarden Zellen, die erneuern sich, aber irgendwie, da wird irgendwas kürzer, was ich nicht ganz verstanden habe im Internet. Jedenfalls, es ist eine Abnutzung. Mein Körper ist jede Sekunde der Vergänglichkeit ausgesetzt. Jedes Kranksein, jede Krankheit, auch jede Erkältung ist ein Wecker, ist eine Erinnerung. Du bist vergänglich. Du wirst sterben. Wie Schnittblumen, schön aussehen, aber doch unweigerlich dem Verderben ausgeliefert sind. Du wirst einmal die Kontrolle über dein Leben verlieren. Das ist hart. Das ist hart. Warum? Weil wir alle die Sehnsucht nach Gesundheit haben. Die Sehnsucht nach Heil, nach Kontrolle, nach Sicherheit. Das ist gut. Das ist eine gesunde Sehnsucht. Ich habe auch diese Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Heilsein. Nach Gott letztlich ist das eine Sehnsucht. Denn Gott will eigentlich den Tod nicht. Gott will keine Krankheit. Gott will das Leben. Gott will die Gesundheit. Er hat die Welt eigentlich wunderschön geschaffen, ursprünglich ohne Tod, ohne Krankheit. Das lesen wir in den ersten Kapiteln der Bibel. Ursprünglich gab es nicht dieses Vergänglichsein. Durch die Trennung von Gott, durch das Misstrauen zu Gott, ist die Sünde, ist die Trennung, ist die Krankheit, ist der Tod in unsere Welt gekommen. So heißt es in der Bibel. Jede Krankheit ist ein Ausdruck davon, dass es eine Trennung gibt zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Gott und uns. Krankheit gibt es nur in einer gottlosen Welt. Weil wir an Gott kranken, werden wir krank. Und jede Krankheit, so sagt Dietrich Bonhoeffer, genial, wie ich finde, jede Krankheit lässt mich in die Tiefe der Weltsünde und in die Tiefe meiner persönlichen Gottlosigkeit hineinblicken. Jetzt sind wir schon mittendrin in so einer großen Frage, warum gibt es Krankheit? Woher? Und was ist die Ursache? Warum ich, höre ich immer wieder. Warum werde ich so gestraft? Was habe ich falsch gemacht? Diese wütenden Fragen höre ich. Es darf mich doch nicht einfach so treffen, es muss doch einen Grund geben. Denn dann könnte ich was tun. Dann hätte ich wieder die Kontrolle. Aber wenn ich gar nicht weiß, wozu und warum, dann bin ich nicht mehr der Herr meiner selbst. Ich habe ein Kausalitätsbedürfnis. Das heißt, ich habe ein Bedürfnis danach, dass es einen Grund gibt, dass es eine Erklärung gibt. Und das klingt ja so mit der Schöpfung, mit der Sünde. Ich werde von Gott mit Krankheit gestraft, weil ich mich von ihm abgewendet habe. Tatsächlich finden wir im Alten Testament das oft, ganz oft, dass Menschen krank werden, weil sie von Gott nichts mehr wissen wollten. Als Strafe, als Warnung, als Erziehungsmaßnahme. Aber schon bei dem alten Hiob, dem leidenden Gerechten, dem schuldlos Kranken, schon bei dem wird dieses Denken zerbrochen, dieses du machst was und deswegen kriegst du ein paar rein. Die Jünger im Neuen Testament, die Freunde von Jesus, die begegnen einem Mann, der von Geburt an blind geboren ist. Und sie beraten dann ganz neutral, wer hat denn gesündigt, dass es ihm so schlecht geht? Ja, man braucht eine Ursache. Wer hat denn gesündigt, dass er krank ist? Und Jesus sagt, der hat nicht gesündigt, auch nicht die Eltern. Darum geht es nämlich nicht. Johannes 9, Jesus bricht auch dieses Denken. Dieser Blinde, an dem wird Gott seine Allmacht zeigen. Das lesen wir immer wieder im Neuen Testament. Krankheit und Schuld, mein Tun und das, was mit mir passiert, Krankheit, das steht immer mal zusammen in manchen Geschichten. Ich kann es gar nicht, es gibt eine ganze Menge. Es hängt ein bisschen zusammen, aber es gibt keinen automatischen Zusammenhang. Du machst was falsch und deswegen wirst du krank. Meine Krankheit ist keine Folge, keine Strafe von meiner konkreten Sünde. Das muss nicht dahinter stehen. Was habe ich sonst von Gott zu erwarten, wenn ich krank bin? Wenn ich mich auf Jesus Christus einlasse, was kann ich erwarten? Was macht denn ein Christ, wenn ich krank bin? Ich habe ein paar Punkte. Was mache ich, wenn ich krank bin? Das erste ist, ich suche den Kontakt. Ich suche die Beziehung zu Jesus. Ich suche ihn. Er ist nur ein Gebet weit von mir entfernt. In Not. Er ist hier in diesem Haus. Er ist zu Hause. Er ist im Pflegeheim. Er ist in der Notaufnahme. Er ist in meinen dunklen Nächten. Immer nur ein Gebet entfernt. Immer in Rufnähe, wie der rote Knopf, wo man immer draufdrücken kann und dann kommt jemand. Das ist das Erste, suche den Kontakt. Und zweitens, Jesus fragt dich, was willst du? Immer wieder fragt der Kranke, was willst du? Und dann schrei es heraus, was du willst. Friss es nicht in dich hinein. Bitte, bitte um Heilung. Wir sind ja beim Open Access, OA. Ich habe nachgelesen, OA steht in der Medizin auch für den Oberarzt. Jesus Christus ist der Oberarzt. Im Alten Testament finden wir eine ganz wunderbare Bibelstelle, 2. Mose 15. Ich bin der Herr, dein Arzt. Wörtlich heißt es, ich bin der Herr, der dich heilt. Es ist sein Kerngeschäft und wenn wir die Geschichten von Jesus lesen im Neuen Testament, da denken wir manchmal, der hat gar nicht so viel erzählt, der war die ganze Zeit nur damit beschäftigt, Kranke zu heilen. Jesus geht durchs Land und tut, was keiner der religiösen Führer tut. Er berührt die Unberührbaren. Er fasst die an, die ansteckend sind, die eklig sind, die stinken. Damals war das viel schlimmer als heute. Die Wunden haben gerochen, gestunken. Da kann man davon Abstand nehmen. Das ist eklig. Jesus geht genau dorthin, geht dort rein. Was macht er? Er fasst sie an, er berührt sie. Er umarmt sie. Er spricht und sagt, du bist nicht verlassen von Gott. Du bist nicht daran schuld. Krankheit hat nicht das letzte Wort über dein Leben. Gott hat kein böses Vergnügen mit deinem Leid. Im Gegenteil, jetzt steht euch allen Gottes große Liebe zur Verfügung. Im Neuen Testament lesen wir so viel, dass Jesus Menschen heilt. Und viele sagen immer wieder, kann Gott auch mich heilen? Kann Jesus mich heute heilen? Ja, er kann. Jesus hat Kranke geheilt, immer wieder, in den letzten Jahrhunderten. Er heilt heute Menschen. Nicht alle, einige. Er hat einige geheilt, um zu zeigen, das Reich Gottes ist da, der Messias ist da. Er hat geheilt, um zu zeigen, ich habe dich lieb, ich habe Mitleid. Bis heute tut Gott Wunder. Wir haben das erlebt, ich habe das erlebt. Und wir sollen auch beten. Ich kann gar nicht über alle Geschichten, über alle Heilungsgeschichten in der Bibel sprechen. Ich ermutige, da mal reinzuschauen. Und Jesus ermutigt auch uns, betet für die Kranken. Und wir lesen auch von Jüngern und Aposteln in der Apostelgeschichte, dass sie beten und es geschehen Heilung und Wunder. Die Bibel ist voll davon und das geht ganz unterschiedlich. Es gibt alle Möglichkeiten, alle Varianten, mit Spucke oder ohne, mit Staub oder ohne, mit Glauben oder ohne, mit Berührung oder ohne, langsam oder schnell. Es gibt alles. Jesus kann heilen. Und er heilt auch durch Ärzte und Medizin. Mag man gar nicht glauben. Aber wir müssen die Ärzte und alle, die damit zu tun haben, wertschätzen. Sie tun einen unfassbar großen Dienst in unserer Gesellschaft. Auch für die Ärzte können und dürfen und sollen wir beten. Nicht nur bei denen wir selbst in Behandlung sind, sondern auch andere. Sie sind auch Gottes Werkzeuge. Ärztliche Untersuchungen, wissenschaftliche Studien haben auch ergeben, dass Glaube hilft. Ganz rational, gläubige Menschen leben gesünder. Das haben keine Christen gesagt, sondern Nicht-Christen. Die haben einfach Statistiken geführt und haben herausgefunden, es gibt enge und positive Wechselwirkungen zwischen Glauben und gesundheitlichen Befinden. Wer glaubt, lebt gesünder, hat ein besseres Immunsystem. Könnt ihr ja vielleicht mal bei der Krankenkasse nachfragen. Hier, ich war im Gottesdienst, wie sieht's denn aus? Ja? Weiß ich nicht, ob das klappt. Vielleicht kommt das. Aber auf jeden Fall wird das entdeckt, so diese spirituelle Kraft. Ja? Die Ärzte merken selber, es ist nicht alles, was wir leisten können. Es gibt da noch mehr. Was kann ich tun? Ich kann Gott suchen. Ich kann um Heilung beten. Ich kann zu Ärzten gehen. Auch das soll ich als Christ, natürlich. Und viertens kann ich gesalbt werden. Das klingt komisch. Das klingt katholisch. Letzte Ölung. Eine Salbung. Ich möchte diesen Schatz wieder neu entdecken, wieder neu heben. Die Bibel berichtet davon. Markus 6, die Jünger salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Und die wichtigste Stelle, Jakobus 5, da heißt es, ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten. Nochmal ein kleiner Ausschnitt, da könnte man so viel sagen und ich liebe diese Stelle. Nur zwei Sachen. Im Alten Testament werden gesalbt Könige, Propheten, Priester, berufen, gewürdigt. Salben ist ein Zeichen der Hingabe, der Liebe. Genauso sind wir Christen gesalbt, denn Christus, Jesus Christus, Messias, dieser Name heißt nichts anderes als der Gesalbte. Und wenn du ein Christ bist, dann bist du ein Gesalbter, ein Berufener, ein Ausgezeichneter, ein Geliebter. Und wir können, wenn wir krank sind, gesalbt werden. Ich mache das, ich biete das hin und wieder an. Und ich biete das immer wieder an, weil ich denke, dass es etwas Wertvolles ist, dass ich da spürbar, ganz konkret Gottes Zuwendung erfahren kann. Wir werden heute auch das anbieten, dass wir beten. Wir beten, wir können nichts versprechen, dass Heilung geschieht. Wir können aber versprechen, dass Gott da ist und dass er segnet. Und ich biete auch an, die, die krank sind, zu salben. Wir können uns dann auch noch darüber unterhalten, was das alles auf sich hat, weil das heute uns so fremd geworden ist, aber jahrhundertelang, bis heute in vielen Konfessionen, ist es was ganz Normales, was Schönes, was Gott uns in der Bibel auch verheißt, gesalbt zu werden. Gottes Liebe wird konkret, spürbar, erlebbar. Das Zweite, was ich kurz aus dieser Bibelstelle, aus Jakobus, nehmen will, du sollst die Ältesten rufen. Wer sind die Ältesten? Sie sind nicht die irgendwie schon 95 Jahre alt sind, sondern die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. Es geht um den Bezug zur Gemeinde. Es geht darum, dass wenn du krank bist, dass du dich nicht verkriechst, sondern dass du dich öffnest für die Fürbitte der anderen. Ich merke das auch immer wieder, dass viele sagen, ich will niemanden zur Last fallen. Das höre ich so oft und ich hasse diesen Satz, weil er mir so wehtut, weil ich denke, das geht nicht. Wir fallen zur Last, vom Anfang bis zum Ende unseres Lebens. Meine Kinder, die fallen mir zur Last. Ein Baby, das fällt zur Last. Es braucht meine Unterstützung. Es ist abhängig davon, dass jemand in der Nacht aufsteht. Wir fallen einander zur Last. Dazu sind wir geschaffen. Galater 5, einer ertragt einander, ertragt einander eure Lasten, so ähnlich. Ihr kennt den Satz. Einer trage des anderen Last, jetzt habe ich es. Einer trage des anderen Last. Wir sind dazu aufgerufen, einander Lasten zu tragen. Du bist nicht dazu auserwählt, alleine alles zu tragen, was dir aufgegeben ist. Ich will niemand zur Last fallen, ich kann das nicht hören. Wenn du krank bist, dann bleib nicht allein. Komm raus aus der Isolation. Und gleichzeitig ist das für uns andere, die drumherum sind um den Kranken, ist es auch eine Aufforderung. Denn auch wir halten uns oft zurück, wenn jemand eine Diagnose bekommt, Krebs oder irgendwas. Wie oft hält man sich zurück? Wie oft? Man weiß nicht, was man sagen soll. Man ist hilflos, ohnmächtig. Man sagt lieber nichts, als man sagt was Falsches. Und das ist das Falscheste, was man machen kann, finde ich, dass man nichts sagt. Wegen der eigenen Unsicherheit. Besucht, sprecht auch die Unsicherheit aus. Keine Kopf-Hoch-Appelle, es wird schon wieder oder anderen geht es noch schlimmer, wer weiß, wozu es gut ist. Ich habe es doch gewusst, du mit deinem ganzen Zeug, was du alles in dich reinfrisst. So nicht, sondern aushalten, hören, schweigen, mitleiden. Es ist schwer, aber intensiv. Und meistens geht man, wenn man einen Kranken besucht hat, beschenkt hinaus. Betet, ruft zur Salbung. Im Gottesdienst könnten nicht nur die Getauften oder die Verstorbenen abgekündigt werden, sondern vielleicht auch die Kranken, dass sie besucht werden. Ich ermutige, Besuchsdienste einzurichten. Denn wenn du Kranke besuchst, besuchst du Jesus. Hast du das gewusst? Wenn du Kranke besuchst, besuchst du Gott selbst. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, sagt Jesus, Matthäus 25. Was mache ich in Krankheit? Ich suche Gott, ich bete um Heilung, ich gehe zu Ärzten. Ich kann mich salben lassen, ich gehe in die Gemeinschaft. Und Jesus heilt manchmal. Und Jesus heilt manchmal nicht. Es gibt keine Garantie, dass Gott heilt. Die hat er uns nirgends gegeben. Manche, auch die Frömmsten, werden und bleiben krank und sterben. Wie gehen wir damit um? Das ist eine schwere Frage. In der Bibel wird uns nichts vorgemacht. Viele Glaubensvorbilder, größtes Vertrauen zu Gott, wurden gequält, litten unter großen Krankheiten und starben. Hiob, Elia, Jeremia, Paulus, Timotheus. Paulus selbst, ja, großer Apostel, 2. Korinther 12, was sagt er? Ich habe einen Stachel im Fleisch. Ich habe einen Pfahl im Fleisch. Man hat immer mal geguckt, was könnte das sein? Epilepsie, eine besondere Form von Migräne, irgendwas. Der Engel des Satans schlägt mich, dass ich nicht überheblich werde. Ich habe 3-mal Gott gebeten, dass es weg von mir nimmt, diese Krankheit. Und was hat Gott gemacht? Gott hat nicht geheilt. Gott hat gesagt, diesen bekannten Vers, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jesus verspricht uns kein Leben ohne Krankheit, sondern an vielen Stellen, dass auch wir Christen Verfolgung und Leiden erdulden müssen. Manchmal, warum auch immer, ändert er nicht unsere Lebenslage, obwohl es ihm möglich wäre. Aber er ändert unser Innerstes. Manchmal führt er uns nicht am schweren Leben vorbei, sondern mitten hindurch. Jesus sagt mir und dir, ich bin bei dir in diesen ganzen Dingen. Dir wird Kraft zuwachsen. Ich bin gerade dann da und halte dich, wenn es schwer wird. Du kannst mir alles sagen, ich kenne das. Ich bin selbst durch schweres Leid gegangen, sagt Jesus. Es war mein Weg, es ist auch dein Weg. Gewissheit wird in deinem Herzen wachsen. Ich bin nicht verlassen. Ich bin nicht ohne Würde. Ich habe Zukunft jenseits meiner Krankheit. Mein Leben kann Tiefe gewinnen. Großes wird groß, Kleines bleibt wieder klein. Großes, Zuwendung, Liebe, Beziehung. Wesentliches wird vom Unwesentlichen unterschieden. Jesus sagt, komm doch her zu mir, komm. In meiner Nähe wirst du mit allem, was dich beschwert, doch getragen. Und so wie Jesus durch sein Leiden, durch seinen Tod nicht endgültig zerstört wird, nicht vernichtet werden konnte am Kreuz, so können wir im Glauben die Gewissheit haben, dass unsere Krankheit nicht das Letzte ist, nicht das Ausschlaggebende für unser Leben. Es ist interessant, wenn Jesus Menschen geheilt hat, hat er oft gesagt, sagt es nicht weiter. Das sogenannte Messias-Geheimnis. Erzählt es nicht, es hat sich kaum jemand dran gehalten. Aber Jesus war es wichtig. Er wollte nie der Wundertäter sein, sondern der Wundentäter. Nicht durch seine Wunder, sondern durch seine Wunden sind wir geheilt. 1. Petrus 2, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Es geht nicht darum, dass wir gesund werden nur am Körper, sondern im Herzen. Jesaja 53, die große Prophezeiung, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Das geschieht Karfreitag. Alle Krankheit, sodass selbst der Sohn Gottes Gott verlassen sich fühlt. Alles dort am Kreuz. Und wir haben auf unseren Einladungen dieses rote Kreuz, ja, vom Roten Kreuz, ein allgemein bekanntes Zeichen. Es ist die umgekehrte Schweizer Flagge, habe ich nachgelesen. Das Kreuz. Das rote Kreuz. Und manche haben schon mal gesehen, auf vielen Bildern, wir haben auch oben ein Lamm, man kann es aber nicht so gut erkennen. Auf vielen Darstellungen ist Jesus Christus als Lamm dargestellt mit einer Fahne, die weiß ist und ein rotes Kreuz drauf. Durch seine Wunden sind wir geheilt, denn er trug unsere Krankheit, er trug unsere Schmerzen. Nicht die Krankheit sagt mir, wer ich bin, so ein Schwächling. Du bist zu nichts mehr Nutze, außer der Krankenkasse zur Last zu fallen. Gottes Liebe das ist das letzte Wort über mein Leben. Ich bin gehalten, ich bin getragen. Am Ende steht nicht mein Tod. Am Ende steht Jesus, er wartet auf mich, er wartet auf dich. Am Ende werde ich gesund sein, gesünder als ich je war. Als Christen glauben wir, wer mit Jesus lebt, wer sich auf ihn einlässt, wer auf ihn vertraut, der ist in Ewigkeit bei ihm. Die Beziehung zu Jesus ist mit dem Tod nicht aus. Am Ende wird alles gut sein. Alles Leid, aller Tod, alle Krankheit wird nicht mehr sein. Das ist die große Zusage im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Alles Leid, alle Krankheit, aller Schmerz wird einmal vorbei sein. Das ist die große Zusage. Und bis dahin können wir eine GOKU gründen. Keine GroKo, die heute gegründet wurde, sondern eine GOKU, eine Gotteskoalition, eine Gottesverbindung. Auch wenn wir nicht alles verstehen, was Gott tut oder zulässt. Aber ich kann ihm vertrauen, ich kann eine Beziehung mit ihm leben, eine GOKU, eine Gotteskoalition. Ich kann meine Sorge auf ihn werfen, ich kann mit ihm leben. Er hilft mir zu tragen und zu ertragen. Ich darf glauben, dass Gott jede Krankheit verwenden kann, um sich auch darin als Herr zu erweisen. Er gibt mir Hoffnung darüber hinaus. Und manche erleben immer wieder, dass sie sagen, in Zeiten der Krankheit, in Zeiten der Not, hat Gott mir etwas Bestimmtes gezeigt und gesagt. Das ist kein frommer Tipp, dem ich sage, hey, du bist krank, damit du endlich mal zur Vernunft kommst. Aber man selbst kann das vielleicht feststellen, dass er mal rausgenommen wird aus dem Hamsterrad. Ich glaube, dass Krankheiten Schlüssel sein können, die uns gewisse Tore öffnen können, einen Zugang geben können. Ich glaube, es gibt gewisse Tore, die einzig Krankheit öffnen kann. Und damit zum Schluss, zum Abschluss. Hauptsache gesund? Nein, nicht Hauptsache gesund. Hauptsache geliebt, das ist das Wichtigste. Hauptsache gerettet. Hauptsache geliebt. Hauptsache gesund? Ja, himmlisch gesund. Ich sage lieber Hauptsache heil. Hauptsache heilig, geheilt, Hauptsache der Heiland. Heil zu sein heißt nicht, von Krankheit frei zu sein. Gott möchte, dass der ganze Mensch heil wird. Leib, Seele und Geist. In der Bibel ist es nie getrennt voneinander. Heute entdecken wir das wieder psychosomatisch. Es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Die Bibel weiß es schon ewig, dass alles zusammengehört und dass es irgendwie miteinander zusammengehört. Leib, Seele und Geist, mein Körper und dein Inneres. Das hat mir das miteinander zu tun. Und Gott geht es um den ganzen Menschen. Bei Gesundheit geht es nicht nur um den Körper. Wir haben den Fokus oft nur auf das Körperliche. Den Armbruch, den sehe ich. Aber wenn mein Herz zerbrochen ist, wenn ich depressiv bin, haben wir das im Blick? Wenn Mitmenschen krank werden, im Herzen, in der Seele, das sind Krankheiten. Die gefährlichsten Herzkrankheiten sind aber immer noch Hass, Neid, Geiz, Unglaube. In der Bibel lesen wir im Titusbrief von der geistlichen Gesundheit. Es gibt nicht nur eine körperliche Gesundheit oder eine seelische Gesundheit, es gibt auch eine geistliche Gesundheit. Und Gott möchte uns gesund machen an Leib, Seele und Geist. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden, Psalm 147. Und ich schließe mit dem Gebet aus Jeremia 17, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Amen.